5.
Mit Spannung erwartete Ursus die beiden Freunde, als er nichts Betrübendes oder Schmerzliches in ihren Mienen sah, fragte er sogleich nach dem, was sie erfahren hatten. Demetrius antwortete etwas ausweichend: »Nichts, mein Sohn, haben wir erfahren, was uns unseren Glauben oder unser Vertrauen auf Jesus hätte erschüttern können. In Caesarea sind sie zwar ebenso im Ungewissen, wie wir es waren. Wir aber wissen nun, der Meister lebt, da ein solcher Geist doch nicht sterben kann.« Ungläubig sah der junge Römer seinen Herrn an, denn diese Worte schienen ihm völlig unverständlich. Da sprach Demetrius weiter: »Du bist erstaunt über meine Worte, und doch kommen sie aus meinem Herzen, welches voll Zuversicht und Vertrauen ist. Doch wollen wir dem Hausherrn nicht vorgreifen. Er wird die rechten Worte für alle finden.« Die Söhne des Markus erwarteten ihren Vater auch, denn die Zeit für das gemeinsame Mahl im großen Speisesaal war gekommen. Freudigen Herzens begrüßten sich die Gäste untereinander, die vier Neuangekommenen wurden mit ihnen bekannt gemacht, und Markus bat Demetrius, sich der beiden Kaufherren besonders anzunehmen. Nach kurzen Gebetsworten wurde mit dem Essen begonnen. Demetrius unterhielt sich mit Philipp und Gregor über Geschäftliches, bis aus der Tafelmitte das Wort Jesus fiel. Und als ob dieser Name eine geheime Anziehungskraft auswirkte, schauten alle auf den Sprecher, den ehrwürdigen Greis Jeremias, und als dieser merkte, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren, sprach er weiter: »Ja, von Jesus, dem Meister, ist die Rede, der in seiner großen Liebe für alle Kranken dieses Haus der Hoffnung schuf. Mit der Hoffnung auf Genesung kam auch ich hierher, da ich früher nicht den Mut besaß, mich an ihn direkt zu wenden. Ihm allein sei gedankt. Ich bin jetzt so weit gesund, dass ich bald nachholen kann, was ich bisher versäumte. Mein erster Gang, sobald ich von hier scheide, ist, dem großen Meister und Heiland zu besuchen und ihm meinen Dank auszusprechen. Mein Freund und Bruder Jeremias«, erwiderte Markus, »so du allen Ernstes dem guten Heiland danken willst, da bedarf es nicht der Mühe, ihn aufzusuchen, sondern tief im innersten Herzen kann ein jeder Mensch mit ihm in lebendige Verbindung treten, auf welchen stillen Weg Jesus uns so oft hingewiesen hat. Darum sprach ja der Meister zu uns die eindringlichen Worte: Danket in und mit eurem Herzen. So ihr mir aber Liebe entgegenbringen wollet, da habet ihr Brüder und Arme alle Zeit um euch, die eurer Liebe sehr bedürfen. Liebe Freunde und Hausgenossen«, sprach Markus dann bewegt weiter, »schweren Herzens fühle ich mich jetzt verpflichtet, euch mitzuteilen, unser guter Heiland Jesus weilt nicht mehr als Mensch unter uns. Ja, durch einen gewaltsamen Tod soll er uns entrissen sein. Dann setzt er noch hinzu: Der Herr allein weiß ja um alle Dinge. Er wird Mittel und Wege finden, uns noch weiter aufzuklären, damit nicht Zweifel, Angst und Furcht unseren Glauben an ihn erschüttern. Wie erstarrt schauten alle Anwesenden schweigend auf Markus, bis Einzelne um nähere Aufklärung baten, wie solches hätte geschehen können. Markus aber sprach: Liebe Brüder, höret mich an. Auch wir sind noch ohne genauere Nachrichten. Zwei Templer überbrachten uns heute die kaum glaubliche Kunde, aber offensichtlich nur, um unseren Herzen die Ruhe und den Frieden zu rauben. Und darum konnte ich es zuerst nicht für Wahrheit halten. Suche ich aber in meinem Herzen, so finde ich, dass es doch Wahrheit sein kann. Denn einstens sprach zu mir der Meister die schwerwiegenden Worte: Um das Maß voll zu machen, muss ich noch das Schlimmste erdulden. Sonst kann die Menschheit nicht errettet werden. O Freunde, so unbegreiflich, wie dieses Geschehen uns auch zuerst erscheinen mag, ahne ich aber doch den Willen Gottes dahinter, dem sich der Meister stets gern willig beugte. Darum, liebe Brüder, beugen auch wir uns in Demut diesem über alles erhabenen Gottes Willen, und sein Friede wird wieder einziehen in unsere Herzen. Alle waren im Innersten erschüttert und still. Da fühlte Demetrius, wie etwas Heiliges ihn durchströmte, das wie ein aufleuchtendes Licht volle Klarheit in ihm schaffte. Und strahlend rief er voll Leben: Meine Freunde, ich fühle jetzt in mir, aller Schrecken wird sich noch in Freude wandeln. Denn seht, für das gewaltige Wirken Jesu bei uns Kranken war es doch gleich, ob er anwesend war oder nicht. Und ebenso wird es jetzt für ihn sein, ob er ein Mensch ist oder nicht mehr. Nur für uns war es wichtig, dass er als Mensch unter uns weilte, damit wir mit unseren Sinnen ihn sehen und hören konnten. Hat uns nicht unser Freund Markus erzählt, dass einst Engel in diesem Hause weilten, in sichtbarer Menschenform, und dies nach dem Willen Jesu. Und also ist er ja ein Herr auch über alle Engel in der unsichtbaren Welt. Schon fühle ich in mir etwas von seinem neuen Leben, das der Herr uns allen schenken will. Warum wollen wir da noch trauern? Auch ich habe ihn noch nicht gesehen oder gesprochen, aber im Herzen fühle ich mich trotzdem innig mit ihm verbunden. Spricht nicht dieses Werk, diese wunderwirkende Heilstätte, schon allein von der Größe seiner Willenskraft und ebenso von seiner helfenden Liebe zu allen Menschen? Wer aus sich heraus schaffen konnte, was nur einem Gott allein möglich ist und selbst Tote auferweckt haben soll. muss wahrlich erhaben dastehen, auch über den eigenen Tod. Meine Sehnsucht, ihn zu sehen, ist nicht kleiner, sondern größer geworden. Und so lebe ich jetzt schon in der Gewissheit. Auch ich werde ihn schauen, wie Markus und die Seinen ihn schauten. Zweifelnd richtete der Greise Jeremias die Frage an Demetrios: Lieber Freund und Freund des Hauses Markus, was berechtigt dich zu solcher Hoffnung? Auch du wirst Jesus noch schauen. Bist du überzeugt, dass er als der Herr deinen Wünschen so entgegenkommen wird, wie du es dir vorstellst? Für mich ist alle Hoffnung zunichte geworden, da ich einst diese Liebe des Heilandes nicht achtete und seinen Worten nicht glauben wollte. Erst mein Leiden heilte mich von meinem Unglauben, und darum tut es mir doppelt weh, dass ich ihn nicht mehr um Verzeihung bitten kann. Lieber Bruder, antwortete Markus, das sorgest du dich umsonst. Meinst du, dass Jesus, der um alle Dinge wusste, nicht auch weiß, dass du deinen Unglauben ihm gegenüber bereut hast? Glaubst du denn wirklich, du wärest geheilt worden, so dir der Herr alles Lebens deine Lieblosigkeit noch nachtragen würde? Nicht nur der wird Heilung finden, der an die Wundermacht dieser Quelle hier glaubt, sondern jeder, der an Jesus als den Herrn und an die Kraft seiner großen Liebe glaubt, kann aller Orten Heilung finden. Liebe Brüder und auch alle Anwesenden, wie war ich innerlich gebrochen, als die beiden Templer mir die überaus traurige Kunde brachten und mich noch höhnisch geißelten, da sie doch wussten, dass er unser treuester Freund und Helfer war. Seht nun, dem Herrn allein danke ich es, dass er mir diesen meinen Freund Demetrios zur Seite stellte, dessen Wort mich sogleich wieder aufrichtete und innerlich stärkte. Es war Jesu Geist und das Wehen seiner Liebe, dass mir im Herzen die heilende Gewissheit wurde, er lebt, obwohl er dem Leibe nach getötet werden konnte. Nun kann auch ich aus dem Innersten meines Seins von ihm zeugen und rufe euch allen zu: Ja, er lebt. Was allen Geistern, allen Engeln und Menschen unbegreiflich scheinen mag, das ist herrliche Tatsache geworden. Der Meister lebt und wird ewig bleiben, der Herr über alles Leben und allen Tod. Siehe, Bruder Jeremias, einst war dir unbegreiflich seiner Rede Sinn. Nun bist du in Unruhe darüber und meinst, du müsstest ihn deshalb doch um Verzeihung bitten. Ich aber sage dir, heute hoffe auf ihn. Glaube an seine heilende Liebe zu allen Irrenden und erwähle dir diese Liebe zum Vorbild deines Lebens. Dann erwächst auch in dir ein neues Leben und Verstehen, welches ganz andere Aufgaben erfüllen will, nämlich ihm zu dienen und in seinem Geiste die Brüder aufzurichten, die da gebrochen und voller Zweifel noch sind über seinen Tod. Ursus horchte auf jedes Wort. Plötzlich rief er ganz erregt dem Markus zu: »Das ist wahrlich nicht mehr zu verstehen, wie du, lieber Markus, über den Tod Jesu jetzt sprichst. Das klingt ja, als wenn es dir schon etwas Selbstverständliches sei, dass er sterben musste. Er, der euch und so vielen geholfen hat. Ich muss es dir wohl glauben, dass er trotzdem lebt. Aber warum endete er am Kreuz? Dies ist die traurigste und bitterste Todesart, die man sich nur vorstellen kann. Und Verbrecher zitterten, so sie solchen Urteilsspruch vernahmen. Und dieser, euer Heiland und Freund, endete am Kreuz. Nein, das ist zu viel. Das kann ich nicht verstehen. Über manches Schlachtfeld bin ich gegangen, habe manchem Verschmachtenden einen Trunk Wasser gereicht, gleich ob Freund oder Feind. Und wenn es mich auch tief bekümmerte, dass sich die Menschen mit ihren Waffen gegenseitig erschlugen, so sagte ich mir doch tröstend: Im Kampfe um die Interessen eures Vaterlandes seid ihr gestorben. Und ich nährte in mir die Hoffnung auf friedliche Zeiten. Als ich dann die so herrliche Liebelehre Jesu und die Großtaten seiner Willenskraft kennenlernte, keimte in mir eine neue Hoffnung auf segensreiche Friedenszeiten. Und die Liebe und Sehnsucht nach diesem größten Menschenfreunde wuchs immer mächtiger, so dass ich selbst fern vom Judenlande die frohe Zuversicht in mir trug, Jesus einmal zu schauen. Wie war ich voll Freude, als es nach erfüllter Pflicht wieder zurück nach Caesarea ging. Spielend wurden alle Unannehmlichkeiten überwunden, denn es ging nun der Begegnung mit Jesu entgegen. Doch die erste Stunde am Sehnsuchtsort bringt mir die Kunde: Jesus weilt nicht mehr unter uns. Verzeiht mir meine Erregung, aber ich muss reden, wie es mir ums Herz ist. Mit der Kunde, der Heiland ist tot, ist auch meine Sehnsucht gestorben. Denn einem Lebenden galt meine Liebe und Sehnsucht, einem Toten gehört aber nur noch die Erinnerung. Ob sein Werk weiter lebt, stillt nicht mein Verlangen nach ihm. Es kann nur meine Erinnerung, mein Denken an ihn beleben. Darum, Freunde, verzeiht mir, dass ich mich eurer Auffassung nicht anschließen kann. Ich muss erst meinen Schmerz, meine bittere Enttäuschung überwinden. Lasst mich einige Stunden allein. Erst in der Einsamkeit werde ich meine Ruhe wiederfinden. Ursus ging nach dem Stall, zäumte seinen Hengst und sprach zu dem Tier: Mein Freund und Kamerad, auch deine Stummheit ist mir eine teilnehmende Sprache. Denn in Freude wie im Schmerz verstehen wir uns. Höre, mein bester Freund ist nicht mehr. Komm, kämpfen wir den Schmerz nieder und versuchen wir in der stillen Natur das innere Gleichgewicht wiederzufinden. Es war, als ob das kluge Tier die Trauer seines Herrn mitfühlte. Es lehnte den Kopf an seine Brust und wieherte leise. Ursus streichelte es mit beiden Händen und wusste: Mein Freund hat mich verstanden. Er öffnete das Tor und ritt davon. Im Zimmer war man etwas erstaunt über das Verhalten des jungen Römers. Aber Demetrius sprach: Meine Lieben, lasst ihn mit sich allein fertig werden. Er ist einer von den Starken, die niemanden brauchen als nur sich selbst. Dass die Sehnsucht nach Jesus so riesengroß in ihm lebte, kommt daher, dass er jedes Wort, das er von dem großen Meister hier hörte, so lebendig in sich bejahen musste. Ihm war es weniger um Jesu Wunderwerke zu tun, als um seine Lehre. Jesu Botschaft von der großen Menschenliebe ward ihm eine Leuchte, war ihm etwas, was das ganze Leben erst inhaltsreich machte. So wuchs das große Verlangen in ihm, mit dem Schöpfer dieser neuen Liebe und Lebenslehre in persönliche Verbindung zu treten. Achten wir seinen Schmerz. Der Meister wird auch für ihn das Rechte finden. Und lange blieben alle noch beisammen in reger Unterhaltung.